Zeit der harten Nüsse. Eine Gruppe von Senioren macht eine Kaffeefahrt und nach wenigen Kilometern kommt eine ältere Dame nach vorne zum Busfahrer und sagt: Wollen Sie ein paar Nüsse haben? Ah, danke schön, sagt er ja und nimmt die Nüsse und isst sie. Nach einer Viertelstunde kommt die Dame wieder und sagt: Wir haben noch ein paar Nüsse, wollen Sie noch ein paar? Ja, gerne. Wieder isst er die Nüsse. Wieder ein paar Minuten, 10 Minuten später kommt sie wieder und sagt: Wir haben noch einige Nüsse hier. Wollen Sie noch mal Nüsse? Sagt er: Ja, aber wo haben Sie denn diese ganzen Nüsse her? Ach, sagt die Seniorin, wissen Sie, wir sitzen da ganz dahinten und wir essen Ferrero Küsschen, aber die Nüsse sind uns zu hart. Die Advents- und Weihnachtszeit, eine Zeit der harten Nüsse, der Nüsse überhaupt, zunächst natürlich schon Theodor Storm in seinem Gedicht Knecht Ruprecht, da heißt es ja: Äpfel, Nuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern. Und das ist ganz klar, das gehört dazu, die Nüsse gehören dazu. Sie gehören dazu als Zermahlen, als Zutat fürs Weihnachtsgebäck. Sie gehören dazu, verziert am Christbaum. Oder vielleicht auch abends kernig als Knabberei beim weihnachtlichen Fernsehprogramm. Weihnachten, die Zeit der Nüsse, aber vor allem eben auch die Zeit der harten Nüsse. An harten Nüssen, da kann man sich die Zähne ausbeißen und dieser Ausdruck, natürlich harte Nüsse, steht eben dafür, für Probleme, Schwierigkeiten, wo man sich quasi die Zähne ausbeißen kann. Schier unlösbare Probleme, Fragen, und ich denke, jeder von uns erlebt es auch so, dass wir auch jetzt wieder dann in eine Adventszeit gehen, eine Zeit voller harter Nüsse. Ganze Völker gehen zugrunde an der harten Nuss von Krieg, Vertreibung. Man fragt sich, wie soll man diese harte Nuss knacken mit den vielen Flüchtlingen, die kommen zu uns? Wie soll das weitergehen mit dem Terrorismus? Kann man überhaupt noch auf einen Weihnachtsmarkt gehen? Aber auch in den Familien gibt es oft harte Nüsse. Besonders in der Weihnachtszeit wird das spürbar für Kinder beispielsweise, wenn die Eltern sich getrennt haben. Oder die Advents-Weihnachtszeit, wo manche Menschen in ganz besonderer Weise leiden unter der Einsamkeit. Da sagt eine Frau: Seit ich meinen Mann verloren habe, freue ich mich nicht mehr auf Weihnachten. Harte Nüsse. Oder ich denke an den Spruch eines Kindes, das sagt: Gell Mama, man sagt Weihnachten, weil da so viel geweint wird. Und das war schon von Anfang an, das ist das Interessante eigentlich, wenn man diese Weihnachtsgeschichte liest in der Bibel, dann merkt man, schon am Anfang war das eine Zeit der harten Nüsse. Maria, Josef hatten harte Nüsse zu knacken. Zunächst dieser lange Weg, 150 Kilometer Reise mit einer hochschwangeren Frau, nur weil der Kaiser sagt, ich brauche eine aktuelle Steuerliste. Und dann keine Unterkunft, alle Herbergen voll. Und kaum, dass Jesus geboren ist, das nächste, kommt der König Herodes. Und er will alle Jungen, frisch geborenen, neugeborenen Jungen töten lassen. Und sie müssen fliehen. Sie fliehen nach Ägypten. Harte Nüsse. Aber harte Nüsse hat auch Jesus dann eine ganze Menge in seinem Leben gehabt, später, als er dann unterwegs war. Er hat sich den Menschen zugewendet in seiner Liebe, er hat Menschen aufgerichtet, er hat Menschen neuen Wert gegeben, Menschen geheilt. Und er musste erleben, wie man ihm im Gegenteil ihn immer mehr in die Zange nimmt, immer mehr unter Druck setzt, wie man ihn fertig macht. Er, der sich den Verstoßenen, den Verlassenen zuwendet, den schuldig gewordenen, ihn macht man schließlich zum Sündenbock. Aber jetzt kommt die Kehrseite, nämlich gerade deshalb, weil Jesus auch selber, als er hier in dieser Welt gelebt hat, eine ganze Menge harte Nüsse hatte, und geknackt hat, knacken musste, deswegen versteht er auch uns Menschen, wenn wir an unseren harten Nüssen quasi uns die Zähne ausbeißen. Deswegen sagt der Hebräerbrief, er gehört nicht zu denen, die unsere Schwäche nicht verstehen und kein Mitleiden fähig wäre, sondern Jesus musste dieselben Versuchungen erkämpfen, aber im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Weihnachten, die Zeit der harten Nüsse. Und da, wo es harte Nüsse gibt, da gibt es natürlich auch Nussknacker. Und das heißt, es ist die Zeit der Nussknacker. Normalerweise nimmt man ja zum Nüsseknacken einen Nussknacker. Und bis heute stehen vor allem oft diese bunt bemalten Nussknacker aus dem Erzgebirge bei vielen zu Hause. Die ersten Nussknacker, die wurden 1880 hergestellt von Wilhelm Füchtner aus Seifen. Und dieser Erfinder quasi des Nussknackers, der hat die ersten Nussknacker so Figuren gemacht, die irgendwas mit Obrigkeit zu tun hatten. Beamte, Könige, Fürsten oft. Und das war ein bisschen auch so als Spott gedacht, dass er es damit ausdrücken wollte, ich mache mal deutlich, ja, auch die Obrigkeit hat harte Nüsse zu knacken und da sollen sie sich mal die Zähne ausbeißen. Es geht natürlich auch ohne Nussknacker. Das sehen wir jetzt in diesem nächsten Bild hier. Geht nicht weiter. Und zwar, es geht auch ohne Nussknacker. Und zwar, es gibt einen Weltrekord im Walnuss mit dem Schädelknacken. Und das ist das rechte Bild. Und zwar, der Rekord liegt bei 155 Nüssen in der Minute. Und das ist der Pakistani Mohammad Rashid. Der legt diese Nüsse da sozusagen auf diese Tischplatte und dann schlägt er mit dem Kopf, zack, 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 schlägt er da diese Nüsse auf. Vielleicht heißt deswegen ja auch Kopfnuss. Aber ist nicht gesund und auch nicht zur Nachahmung empfohlen. Dann doch lieber einen Nussknacker. Dann doch lieber Nussknacker, die es natürlich in allen möglichen Größen und Ausführungen gibt. Auf dem Osnabrücker Weihnachtsmarkt, da steht dieser 6,20 Meter große Nussknacker, aber der weltweit größte, der heißt Ritter Bosso von Riesenburg, 10,10 Meter, hat ein Gewicht von 3,2 Tonnen, im Nussknackermuseum in Neuhausen im Erzgebirge zu bestaunen. Zeit der Nussknacker. Der allerstärkste Nussknacker aller Zeiten ist allerdings nicht irgendein Gerät, nicht irgendeine Figur, sondern der allergrößte Nussknacker aller Zeiten ist Jesus. Mit ihm kam nämlich der zur Welt, der die, möchte ich sagen, die drei härtesten Nüsse in dieser Welt geknackt hat. Und zwar die harte Nuss Nummer eins ist der Sinn des Lebens. Jeder Mensch muss sich irgendwie darüber im Klaren werden, wozu bin ich eigentlich da? Auch wenn wir das jetzt nicht vielleicht so direkt fragen, es ist doch klar, wir engagieren uns im Leben für das, was uns wichtig ist. Und wir denken, das macht irgendwie einen Sinn, das bringt uns irgendwie Erfüllung. Aber viele Menschen merken irgendwann auch, irgendwo, ich habe diese Nuss des Lebenssinns noch gar nicht geknackt. Denn so sehr ich auch mich beschäftige mit Konsum, mit Karriere, mit Konto, mit allem, das ist es noch nicht. Der Sinn des Lebens. Rick Warren gibt in seinem lesenswerten Buch Leben mit Vision, wozu um alles in der Welt lebe ich, eine Reihe von Anregungen, sozusagen zum Weiterdenken. Und er macht deutlich, dass seit tausenden Jahren die Menschen versuchen, diese Nuss zu knacken. Was ist der Sinn meines Lebens? Allerdings fangen die meisten Menschen an der falschen Stelle an. Nämlich sie fangen bei sich selber an. Sie fragen, was will ich werden? Was will ich erreichen? Was soll ich aus meinem Leben machen? Was will ich werden? Wie sehen meine Ziele aus? Wie sehen meine Träume aus? Wie sehen meine Wünsche aus? Und das Problem ist, solange wir nur in uns hineinhorchen, uns um uns selber kreisen, werden wir diese Nuss nicht knacken. Weil es ganz logisch ist, da wir uns nicht selber erschaffen haben, können wir auch nicht selber sagen, wozu wir erschaffen sind. Der Sinn und der Zweck einer Erfindung und die richtige Anwendung, die kann immer nur letztendlich der Erfinder sagen, der Schöpfer. Und so heißt es im Psalm 139, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht geschaffen war. Alle Tage meines Lebens hast du in ein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Damit wird deutlich, Gott hat über uns nachgedacht. Lange bevor wir über unseren Sinn, über unser Leben, über Gott nachdenken. Und das heißt auch, natürlich, Sie können sich Ihre Karriere aussuchen. Sie können sich Ihre Hobbys aussuchen. Sie können sich Ihren Ehepartner aussuchen. Sie können sich alles Mögliche in Ihrem Leben aussuchen. Aber Sie können sich nicht den Sinn des Lebens aussuchen. Wir existieren, weil Gott uns erschaffen hat, und zwar so erschaffen hat, dass wir in einer Beziehung, in einer Gemeinschaft zu ihm leben. Das heißt, nur in der Beziehung zu unserem Schöpfer, zu Gott, werden wir wirklich den Sinn unseres Lebens und unser Ziel entdecken. Jeder andere Weg führt in eine Sackgasse. Man kann die tollsten persönlichen Ziele erreichen. Man kann nach menschlichen Maßstäben überaus erfolgreich sein und dennoch hat man Gottes Sinn und Ziel für das Leben verfehlt. Und darauf weist ein Satz hin von Jesus im Matthäusevangelium. Jesus sagt, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Und die Bibel, so könnte man sagen, ist quasi sowas wie die Bedienungsanleitung, die Gebrauchsanleitung des Schöpfers, der uns erklärt, wie unser Leben laufen kann und laufen soll. Und deswegen sagt der Apostel Paulus im Epheserbrief, Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Und damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Wir finden unsere Identität, wir finden unseren Sinn des Lebens eigentlich letztendlich in dieser Beziehung zu Jesus Christus. Und dieser Rick Warren, der hat in diesem Buch unter anderem dann untersucht, weitere Aussagen der Bibel angeschaut und er hat gesagt, der Sinn unseres Lebens, was ist der? Und er hat 5 Ziele hat er gefunden in der Bibel, die unserem Leben Sinn geben. Und das erste Ziel heißt, wir wurden zur Freude Gottes geschaffen. Gott schafft ein Gegenüber. Und das zweite ist, dass er sagt, die Bibel sagt, wir wurden als Teil von Gottes Familie erschaffen. Dass wir nicht alleine durch diese Welt gehen, sondern als Brüder und Schwestern auch im Glauben, die sich gegenseitig auch helfen und unterstützen, als Gottes Familie. Und dann hat er festgestellt, dass das dritte Ziel der Bibel eigentlich ist, dass die Bibel sagt, wir wurden erschaffen, um Jesus ähnlich zu werden. Jesus war Mensch und Gott. Und wir sollen diesem Jesus ein Stück weit ähnlicher werden. Und wenn das funktionieren würde in dieser Welt, dass jeder Mensch immer Jesus ähnlicher würde, dann wäre diese Welt ganz anders. Und das vierte Ziel ist, dass wir erschaffen wurden, um Gott zu dienen. Das heißt, dass wir nicht nur für uns selber leben, sondern dass wir sagen, ich lebe auch für meinen Schöpfer und zu seiner Ehre. Und damit hängt dann der 5. Auftrag zusammen. Wir wurden erschaffen, um einen Auftrag zu erfüllen. Innerhalb dieses Gott ehren und dienen. Da hat jeder einen anderen Auftrag. Dass wir das herausfinden. Was hat Gott für einen Plan mit meinem Leben? Was soll ich tun? Was ist mein Auftrag? Was ist mein Plan? Und kurz gesagt, wir sollen in unserem Leben ein Stück des Himmels, ein Stück von Gottes Wesen, von Gottes Liebe auf diese Welt herunterbringen. Und wenn wir das, und das Interessante ist, dass wir, wenn wir auf diesem Weg sind, dann machen wir eine interessante Erfahrung, dass nämlich dann das passiert, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, damit Sie, meine Nachfolger, meine Mitarbeiter, meine Freunde, ich bin gekommen, damit Sie das Leben und reiche Fülle haben. Das heißt, das ist diese erste Nuss, die Jesus geknackt hat, dass er sagt, wenn du mit mir lebst, dich auf mich ausrichtest, dich von mir verändern lässt, wenn ich dich gebrauchen kann als mein Werkzeug in dieser Welt, deinen Auftrag erfüllst, den Gott dir gegeben hast, dann wirst du die Erfüllung, den Sinn deines Lebens finden. Die harte Nuss des Sinnes. Und die zweite harte Nuss, die nun Jesus geknackt hat, das ist die Nuss der Schuld. Wenige Wochen bevor Jesus geboren wurde, da wurde im Traum dem Josef etwas gesagt. Es wurde ihm gesagt, dieses Kind, das da geboren wird, das sollst du Jesus nennen. Jesus heißt Retter. Denn, so sagt der Engel, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Damit ist die Mission klar. Es geht an Weihnachten nicht darum, um den sozusagen den Verkauf, die Wirtschaft noch ein bisschen mehr anzukurbeln. Es geht nicht um irgendeine unterhaltsame Christmas Party, sondern es geht um die größte Rettungsaktion der Welt. Christ, der Retter, ist da, so singen wir in dem Lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Und wenn von einem Retter die Rede ist, dann muss ja irgendjemand gerettet werden. Von ihren Sünden eben, sagt er. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihn geschaffen als sein Gegenüber. Und es steckt, man könnte fast sagen, quasi in unseren Genen, dass wir Menschen eigentlich eine Sehnsucht haben, die über das Irdische hinausgeht. Eine Sehnsucht nach etwas Höherem. Wir würden jetzt sagen, nach Gott. Und trotzdem erleben viele Menschen etwas anderes. Dass viele Menschen sagen, ja, wo ist denn Gott? Warum erleben wir so wenig? Und das hat damit was zu tun, dass diese Geschichte in der Bibel weitergeht. Die geht weiter, dass die Bibel nämlich erzählt von dem sogenannten Sündenfall. Dass es einen Aufstand gab der Menschen gegen Gott. Widerspruch. Seit Adam und Eva. Nämlich dieser Gedanke, dieses Misstrauen gegen Gott. Gott will mein Leben einengen, klein machen. Und ohne Gott, da kann ich wirklich zur Erfüllung kommen. Misstrauen gegen Gott. Und deswegen, ich lebe lieber ohne Gott, ich lebe meine Ideen, meine Vorstellungen, das, was mir sozusagen gut und richtig erscheint. Und die Folge ist, dass diese Beziehung jetzt zwischen Gott und den Menschen gestört ist. Aber nicht nur wir haben jetzt ein Problem, sondern Gott hat auch ein Problem. Weil Gott sagt, ich will doch eigentlich diese Gemeinschaft mit meinen Geschöpfen. Und weil er weiß, dass wir dieses Problem nicht lösen können, deswegen hat er es gelöst. Und deswegen findet er den Ausweg. Und deswegen schickt er seinen Sohn Jesus in diese Welt. Das ist das, was wir dann an Weihnachten feiern. Der Retter ist da. Er kommt, um unsere Sünde auf sich zu nehmen, wegzunehmen. Deswegen stirbt er am Schluss am Kreuz. Für alle Schuld, alle Anklage, unser Versagen. Dafür, dass wir unser Leben ohne Gott gelebt haben, dass wir in eine ganz andere Richtung gelaufen sind, als Gott es vorgegeben hat, das Ziel verfehlt haben, dass wir uns oft mit den unwesentlichen Dingen im Leben beschäftigen. Und Jesus nimmt alle unsere Schuld am Kreuz und bezahlt für unsere Sünde. Und er macht den Weg wieder frei, dass die Beziehung wieder in Ordnung kommt zu Gott, zwischen Mensch und Gott. Und die Frage, gerade in der Advents-Weihnachtszeit, ist natürlich an jeden Einzelnen von Ihnen, von dir. Haben Sie diesen Frieden mit Gott? Hast du diesen Frieden mit Gott? Wir dürfen bei ihm all das ablegen. Unsere Schuld, unsere Bitterkeit, unsere Anklagen, unsere Gleichgültigkeit sagen, Herr, vergib mir. Ich danke dir, dass du mein Retter bist. Nimm das weg von mir. Menschen retten von ihren Sünden, das war diese zweite harte Nuss, die Jesus geknackt hat. Und dann kommt noch die dritte harte Nuss, das ist der Tod. Die Bibel erzählt von einem alten Mann namens Simeon. Das war ein sehr frommer Mann. Und kurz nachdem Jesus geboren war, waren die Eltern mit ihm im Tempel und dieser alte Simeon ist auch dort im Tempel. Und er hat irgendwo innerlich einen Impuls, ich muss dorthin. Und er nimmt dieses Kind auf den Arm und dann sagt er zu Gott, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden sterben, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Heiland. Vorher war der Retter. Jetzt kommt der Heiland. Das ist der, der uns heilt, letztendlich auch vom Tod, von all dem, was zum Tod führt. Warum konnte Simeon in Frieden sterben? Weil er erkannt hat, das ist der Retter und das ist der Heiland. Das ist der, der sogar die Macht hat über den Tod hinaus. Und der uns neues Leben schenkt. Und so hat es ja Jesus dann später gesagt, dass er nämlich dann gesagt hat, Johannes 14, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und das heißt natürlich nicht, dass jetzt Christen, dass es für Christen keine harten Nüsse mehr in dieser Welt gibt. Dass wir nicht mehr damit konfrontiert werden. Nein, im Gegenteil. Es gibt harte Schicksale. Es gibt schwierige Lebensumstände. Es gibt belastende Situationen. Es gibt Leid, es gibt Krankheit. Und das wird bis zum Tod so weitergehen. Aber die Bibel sagt, für Christen ist das nicht das Ende. Sondern es geht danach weiter und vor allem, nicht nur mit unserem persönlichen Leben, sondern auch mit dieser Welt wird Gott zu einem ganz neuen Ende eines Tages kommen. Denn das ist die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, ein prophetisches Buch in die Zukunft, wo es heißt, am Ende der Zeit wird Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde machen. Und dann gilt dort in dieser neuen Welt, der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Das Erste ist vergangen, siehe, ich mache alles neu. Die Advents- und Weihnachtszeit, eine Zeit der harten Nüsse, aber es ist auch die Zeit der weichen Kerne. Es geht ums Nüsseknacken. Und wenn man an eine Nuss heran will, ist klar, muss man die Nuss knacken. Und das eben nicht nur deswegen, weil man im Herbst erntet, wenn man geerntet hat und dann zur Adventszeit sind die besonders gut zu essen, sondern weil das auch ein Sinnbild ist überhaupt für das ganze Weihnachtsgeschehen. In einer hölzernen Schale, die wertlos ist eigentlich, in dieser Schale liegt etwas Wertvolles, ein süßer Kern verborgen. Und der süße Kern in der eigentlich wertlosen oder ja, unansehnlichen Schale, das hat die Christen schon immer auch dazu bewogen, das zu deuten auf Weihnachten. Und manchmal verstecken Menschen so kleine Zettelchen in so einer Nussschale oder eine kleine Figur. Das ist gerade in Süddeutschland so eine Tradition, dass man so ein kleines Christkindchen hineinlegt in so eine Nussschale. Und dann kann man, je nachdem, es gibt verschiedene Modelle, manche kann man auch dann wieder sozusagen den Deckel quasi drauf machen. Und was dann in dieser Nussschale drin ist, sieht man von außen nicht. Das ist ein Geheimnis. Wenn man sehen will, muss man den Deckel, muss man die Nuss aufmachen, Nuss knacken. Und ganz ähnlich ist es mit Weihnachten. Viele Menschen können mit dem Kern von Weihnachten nichts anfangen. Man vergoldet die Weihnachtsnuss. Man macht ein nettes, ein spannungsgeladenes, manchmal auch Familienfest, aber man knackt die Nuss nicht. Das Kind in der Krippe, der Mann am Kreuz, sie sind verschwunden. Es bleibt am Schluss nur noch der Weihnachtsmann mit Ho, Ho, Ho. Im Johannesevangelium heißt es aber, er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Und das ist der Kern der Sache. Oft sagen Menschen, keiner weiß, wie Gott wirklich ist, ob es ihn gibt und wie er wirklich ist. Und es ist richtig, Gott ist so viel größer, dass kein menschlicher Verstand, nicht mal das genialste Gehirn, Gott fassen könnte. Aber es gibt so etwas wie eine menschliche, verständliche Version von Gott. Und das ist Jesus von Nazareth. Und wenn man anfängt, zum Beispiel im Neuen Testament, bei den Evangelien, Lukas-Evangelium, Matthäus-Evangelium, irgendein Evangelium, mal anfängt da zu lesen, mit suchendem Herzen, dann kann man sich auf eine Entdeckungsreise machen, dass man auf einmal immer mehr zu dem Kern kommt. Und dass es im besten Fall dann so passiert, wie am Ende, als Jesus am Kreuz hing, da stand unten ein römischer Soldat und hat plötzlich erkannt und hat gesagt, das war Gottes Sohn. Wenn wir diese Geschichten lesen in dem Neuen Testament, diese Geschichten über Jesus, seine Reden, dann kann man nur staunen. Kann man nur staunen, was für eine Liebe, was für eine Weisheit, was für eine Wahrheit. Und wenn ich das lese, ich habe nirgendwo das Gefühl, nicht eine Sekunde das Gefühl, das, was da von Jesus steht, das ist nicht glaubwürdig. Oder der spielt den Leuten Theater vor. Der ist überfordert. Nein, Johannes schreibt, wir sahen seine Macht und Hoheit. Aber nicht alle haben das gesehen. Das war schon damals so. Viele haben nur das Äußere gesehen. Jesus so einfach, in einem Stall geboren, so einfach. Kein König. Sie haben quasi nur die Schale gesehen und haben gesagt, bringt nichts, kein Wert, macht gar keinen Sinn. Aber es gab manche, die sind näher rangegangen und die haben quasi sozusagen die Nuss geknackt. Die haben aufgemacht, wie die Hirten. Die Hirten, die haben sich nicht abhalten lassen, dass das ein einfacher, primitiver Stall ist, sondern sie sind hingegangen und sie kamen ins Zentrum. Sie kamen, haben den Kern, Jesus, sie haben das entdeckt. Und dann sind sie nach Hause gegangen mit großer Freude. Und das ist das, was ein Mensch erlebt, wenn er zum Kern durchdringt. Wenn wir da durchdringen, dass wir Jesus erkennen und erkennen, ja, Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist mein Retter, mein Heiland, er ist da. Dann geht das Herz vor Freude über. Und dann sagen wir das auch weiter. Sie können nachher, wenn Sie möchten, so eine kleine, so eine Nussschale mitnehmen. Da ist ein Bibelwort bzw. ein Segensspruch drauf und natürlich eine Süßigkeit, um symbolisieren der Kern. Und was können Sie mit dieser Nuss machen? Sie können diese Nuss vielleicht zu Hause irgendwo hinlegen, vielleicht auf den Nachttisch, vielleicht auf den Esszimmertisch, vielleicht legen Sie es auch neben den Computer im Büro. Und immer wenn Sie diese Nuss anschauen, dann sagen Sie sich das, ja, das Leben mag hart sein, aber ich habe den in meinem Herzen, der die härtesten Nüsse in dieser Welt geknackt hat. Der Kern der Sache, Jesus ist bei mir, auch in dieser Situation. Und dann noch, was kann diese Nuss erinnern? Wenn andere Menschen vielleicht in der Familie, im Arbeitsplatz, in ihrem Umfeld über die harten Nüsse in ihrem Leben klagen, dann dürfen sie hinweisen auf den Nussknacker, auf Jesus, auf den Kern der Sache, auf Jesus, den Gott und Menschen, der uns von ganzem Herzen liebt. Gott schenke es uns, dass wir diesem Jesus unser Herz öffnen, dass wir durchdringen, wirklich zum Kern der Sache. Jesus, er hat die harten Nüsse unseres Lebens schon geknackt. Amen.